Ja, damit grüße ich Sie zur heutigen Vorlesung. In gewissem Sinne kommen wir damit mit dem, was ich mir heute vorgenommen habe und was Bernardo auch mit bestreiten wird, zu, wie soll man sagen, meinen philosophischen Gegnern, um nicht zu sagen philosophischen Feinden. Letztes Mal in der Sache der Wahrheitspolitik gibt es zwar Differenzen zu Badiou, Rancière und Balibar, aber sagen wir das grundlegende Anliegen, Philosophie als Wahrheitsproduktion zu begreifen und zu Politik und Wissenschaften in Beziehung zu setzen, auch wenn da Unterschiede bestehen, ist ein gemeinsames. Die Autorinnen, die wir heute besprechen werden, haben daran keinen Anteil. Aus meiner Sicht versuchen die, um das auch scharf zu sagen, eine Regression in die traditionelle Philosophie. Deswegen reden sie dauernd von Hegel und nehmen nicht auf die doppelte neue Situation, die dadurch entstanden ist, dass inzwischen auf dem Felde der Wissenschaften von Geschichte, Gesellschaft oder Subjektivität epistemologische Durchbrüche stattgefunden haben. Marxens Begründung der Kritik der politischen Ökonomie, seine Skizzen zur Kritik der Politik und Freuds Psychoanalyse würde ich hier an erster Stelle nennen. Wahrscheinlich muss man auch de Saussures sozusagen Dezentrierung der Sprachwissenschaft vom menschlichen Subjekt in diesem Zusammenhang ansprechen. Und das spielt für Sie alle keine Rolle. Und das ist für mich natürlich ein großes Problem, weil ich schon denke, dass es für radikale Philosophie geradezu konstitutiv ist, das Geschäft der Wahrheitspolitik gewissermaßen nicht alleine betreiben zu müssen und zu können, sondern die Stütze auf wirkliche emanzipatorische Politik oder wirkliche befreiende Politik, wirkliche befreiende Kunst und wirkliche Wissenschaft tatsächlich auch braucht und ihnen gegenüber, wenn man so will, in einer dienenden, sich selber in einer dienenden Konzeption, dienenden Position begreift. Und das ist bei allen Modernisierungen, die Laclau, Butler und Žižek vornehmen, bei Ihnen nicht der Fall. Ich will versuchen, noch mal ganz kurz auf die letzte Sitzung zurückzugreifen. Ich denke, was radikale Philosophie mit diesen Autorinnen gemeinsam hat, Autoren, Entschuldigung, sind drei Männer, ist die Problematik der Konstitution von Subjekten der Befreiung selber als Aufgabe politischer, kultureller Kämpfe, auch philosophischer Kämpfe. Es ist auch, gehört ihr auch zusammen dazu, zwischen Identifikation, Disidentifikation und Desidentifikation mit Michel Péchut zu unterscheiden, also die Frage nach der Konstitution eines emanzipationsfähigen und nicht einfach auf Unterwerfung festgelegten Subjekts. In dem Zusammenhang sind dann Subjektivitäten, Ideologien und Kämpfe und der Pluralität der Kämpfe gegen Herrschaft und für Befreiung als solche immer schon primär. Die philosophische Reflexion kommt erst dann und konstituiert sie nicht. Philosophische Reflexion, philosophische Analyse, philosophische Eingriffe beziehen sich daher immer schon auf die diskursive und materielle Praxis, wobei ich vielleicht das und unterstreichen sollte. Es geht nicht allein um die diskursive Praxis, also um Produktion und Handlung. Und es geht darum, die Aufgabe der Wiedergewinnung des Bezugs zum Realen und die deliberative Einbringung des Standes der Wissenschaft in die Beratung über Befreiung zu lösen. Und das begreife ich als sozusagen den Hintergrund dieses Stichworts Wahrheitspolitik, in dem ich mich mit Badiou, Rancière und Balibar verbunden sehe. Und angesichts der postmodernen philosophisch-politischen Programmatik, wie sie von Judith Butler, Ernesto Laclau und Slavoj Žižek in unterschiedlichen Variationen vertreten werden, es gibt ein gemeinsames Buch von ihnen, auf das ich dann immer wieder zurückgreifen werde, will ich versuchen, eine Gegenposition und natürlich auch eine konkrete Kritik zu diskutieren, wobei wir uns das so aufgeteilt haben, dass ich Butler diskutiere, Bernardo Bianchi, Ernesto Laclau und mit einem sozusagen Bezug auch auf Slavoj Žižek und ich dann nochmal gründlicher oder umfassender vielleicht Slavoj Žižek diskutiere. Zunächst wollte ich allerdings erst einmal das zusammenfassende Buch charakterisieren. Butler, Laclau, Žižek, Contingency, Hegemony, Universality, Contemporary Dialogues on the Left. Also sie begreifen sich hier als die zeitgenössischen Denker der Linken und die Differenzen, die sie dialogisch auszutragen versuchen, als das, was die gegenwärtige Linke konstituiert. Das ist also, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen kommentieren. Sie sehen, ich habe hier dann aus dem Buch die jeweiligen englischen Passagen rauskopiert. Das werde ich jetzt. Ihre zentrale Stoßrichtung ist, sich von dem Habermasianischen, man könnte sagen etwas grob Idealismus, also Habermasens Versuch, gestützt auf Karl Otto Apel, die Reflexion des Ichs auf sich selber zur letzten Grundlage der Emanzipationsperspektive zu machen. Davon setzen sie sich ab. Und da, denke ich, gibt es in der Tat auch eine Gemeinsamkeit. Die trägt aber dann nicht sehr weit. Und ich werde hier auch, was jetzt nochmal wichtig ist, ist politisch, dass sie sich alle als Vertreter, Anhänger, Committete einer radikaler Form der Demokratie begreifen, die über die bloß repräsentative Demokratie, wie wir sie haben, hinausgehen. Und dabei sich konzentrieren auf die Problematik der politischen Artikulation als eine Problematik der Identifikation. Wobei ich gleich dazu die Bemerkung machen möchte, also die Vorstellung, dass es in der politischen Auseinandersetzung nur um die jeweilige Selbstcharakterisierung per Identifikation geht. Also man kann sagen, okay, die einen sind halt Deutsche, die anderen sind Dänen und die Dritten sind vielleicht Friesen, um ein Beispiel sozusagen aus meiner Heimat zu zitieren. Das ist wahr, aber zu glauben, dass das sozusagen die wesentlichen politischen Konflikte seien oder sie unterfüttert, dafür gibt es überhaupt keinen Grund zur Annahme. Und auch, was Sie dann natürlich gerne anführen, die Kämpfe der Frauen um Befreiung sind nicht Kämpfe um die weibliche Identität allein. Das kommt vor, aber da gibt es sehr viel sozusagen materiellere, spezifischere, konkretere Anliegen. Und dasselbe gilt auch für den globalen Süden. Auch der geht, dem geht es nicht, oder der hat nicht nur das Problem, dass seine Identitäten nicht anerkannt werden, sondern der hat eine ganze Reihe von realen, materiellen Problemen, um die es dann auch geht. Also imperialistische Herrschaft oder imperiale Herrschaft ist nicht nur eine Frage der Verweigerung der Anerkennung der Identität. Das ist sozusagen das große Problem, dass sie tatsächlich Politik als Identitätssache begreifen. Mit was identifiziere ich mich? Und nicht als eingreifenden Gestaltungsprozess. Natürlich ist das nicht einfach. Das haben wir ja schon öfter erlebt, wenn irgendeine Regierung beschlossen hat, dies oder das zu tun. Ob die das dann auch hinkriegen, ist eine zweite Frage. Das kann sowohl daran liegen, dass sie es im Ernst nicht wollen, das ist verbreitet. Es kann aber auch daran liegen, dass die konkreten materiellen Bedingungen so sind, dass es zu schwierig ist und die Kräfte nicht reichen. Aber sowohl die konkreten materiellen Bedingungen als auch die mobilisierbaren Kräfte sind nichts Diskursives, sondern gehören zu den materiellen Voraussetzungen, unter denen politische Diskurse stattfinden und auf die sie sich auch immer beziehen. Also diese Sphere of Politics, die für Sie zentral in Ihrer Theoriebildung ist, die würde ich in Ihrer Verselbstständigung problematisieren. Natürlich nicht in dem Sinne, dass ich sage, man kann das alles reduzieren. In Wirklichkeit ist es nur ein Konflikt über materielle Ressourcen. Das wäre falsch. Aber zu glauben, dass der Konflikt über materielle Ressourcen, über Besetzung eines Teils der Erde, ne, der Oberfläche der Erde und Ähnliches, oder die Nutzung von Meeresteilen, dass das sozusagen keine Rolle spielt und alles bloß um die Identitäten geht, halte ich für evident falsch. Judith Butler habe ich Ihnen hier kurz vorgestellt, das will ich jetzt, ich sehe schon, ich habe die Zeit nicht, aber was ich doch noch kommentieren möchte ist, und das ist auch in dem Band sehr interessant, die Fragen, die jeweils die unterschiedlichen Autoren aufwerfen. Judith Butler sagt, sie möchte genauer wissen, ob die lacanianische Auffassung der Subjektkonstitution überhaupt mit dem Konzept oder Begriff der Hegemonie vereinbar ist. Das unvollständige Subjekt oder das ausgestrichene, blockierte Subjekt, wie es für Lacan zentral ist, würde doch eine gewisse Unvollständigkeit in der Interpretation, in der Anrufung, in der Interpellation bedeuten. Aber wie ist das zu verstehen bei der Subjektformierung oder Subjektbildung, die für Hegemonie erforderlich ist? Das heißt, wie erfolgt hier die Unterwerfung unter die hegemoniale Kraft? Und wie kann man demgegenüber mit unvollständigen Subjekten einen demokratischen Prozess der Deliberation sich vorstellen? Das halte ich für eine durchaus wichtige Frage. Allerdings denke ich, dass die Beantwortung der Frage das erfordert, dass man über den bloß diskursiven Prozess, über die lacanianische Sphäre des Symbolischen hinausgeht. In dem Zusammenhang will ich hier nur frei assoziieren, dass Althusser immer diese Sphäre des Symbolischen abgelehnt hat. Das ist ein theoretischer Konflikt mit Lacan. Es gibt auch andere Konflikte, aber das ist der theoretisch Zentrale. Und ich glaube, man muss Althusser hier folgen. Also was Žižek macht, der alles dann versucht, in diesen symbolischen Prozess zu integrieren und von dort aus Politik zu denken, führt bei Žižek auch dazu, dass Politik, jedenfalls im Sinne der Befreiung, immer als etwas notwendig Scheiterndes gedacht wird. Die Unterwerfung unter den großen Signifikanten, unter die Herrschaft in ihrer abstrakten Form, ist für Žižek deswegen unentrinnbar, weil in der symbolischen Ordnung, die ist halt so konstituiert, da gibt es keine Alternative, die symbolische Ordnung Lacans, ich will jetzt nicht generell über Symbole reden, die ist so konstituiert, dass es das keinen Zugang zum Realen gibt, das Reale ist das Unmögliche, und dass alles letzten Endes auf die Unterwerfung gegenüber dem abstrakt gefassten Herrn hinausläuft. Und Butler wirft eben die Frage auf, ob das ahistorische Rückgreifen auf die lacanianische Blockierung überhaupt mit der strategischen Frage verbunden werden kann, die eine Hegemonietheorie stellt. Ja, eine Hegemonietheorie stellt die Frage, wie kann eine Strategie, eine Politik der Befreiung stattfinden. Und das ist in der Tat mit der lacanianischen Theorie der Subjektkonstitution durch Unterwerfung nicht vereinbar. Hier wieder eine kurze Nebenbemerkung. Bei Althusser ist das sehr kompliziert, weil einerseits die Beispiele, die er dann zitiert, sind immer Beispiele der Unterwerfung unter den Monarchen und so weiter. Aber im Text finden wir auch, dass es natürlich auch möglich sei, oder dass es selbstverständlich auch möglich sei, Ideologie und ihre Kohärenz unter abstrakten Begriffen wie Gleichheit zu denken. Althusser führt das nicht aus. Aber von da aus sehe ich das so, dass bei Althusser diese Subjektkonstitution durch Unterwerfung nicht alternativlos ist, auch wenn er dem Gedanken nicht nachgegangen ist. So, und dann ist natürlich die Frage, was eine gangbare Theorie der Handlungsfähigkeit, der Agency, für eine wirklich zeitgenössische politische Theorie sein könnte. Kann die derridasche Vorstellung von Entscheidung, die dann auch in der französischen Debatte ganz stark mit Karl Schmitts Dezisionismus in Verbindung gebracht worden ist, ich glaube mit gewissem Recht, kann das die Grundlage heutiger politischer Theorie sein? Und ich neige dazu, die Frage mit Nein zu beantworten. Das heißt nicht, dass man sagt, in einer modernen, den modernen Verhältnissen angemessenen politischen Theorie greift man wieder auf alte, substanzielle Verhältnisse zurück, wie sie vor der Moderne existiert haben. Aber es heißt, dass neben das Verhältnis der Unterwerfung und der darin liegenden Entscheidung auch etwa, oder der darin liegenden Dezision, auch etwa der Sprung in die gemeinsame Auflehnung, die Solidarisierung der Unterworfenen im Kampf zu denken wäre. Und dies ist nicht in der Schmidtschen Auffassung von Dezision enthalten, auch wenn es ein Sprung ist, der sich nicht einfach aus den Verhältnissen, so wie sie sind, ergibt, sondern der von den Subjekten selber veranstaltet werden muss. Und sei es nur, wie Marx das formuliert hat, indem sie ihre Köpfe zusammenstecken und anfangen zu deliberieren, was sie denn alternativ zur Unterwerfung tun können. Jetzt wird es ganz schwierig und ich denke, das ist dann auch ein Indiz dafür, dass hier der Horizont der Hegelschen Philosophie gewählt worden ist. Na, also als dritte Frage die Frage nach dem Status der Logik gestellt wird. Das ist nicht die aristotelische oder die moderne Frege'sche Logik, sondern es ist eine Hegelsch gedachte Logik, die gewissermaßen die Folgerichtigkeit und Konsistenz und Konsequenz von Handlungen zum Gegenstand hat. Und die Frage ist eben, was der Status einer solchen Logik überhaupt ist. Und ich denke, man muss hier diesem Formalismus auch entgegentreten und sagen, es geht nicht um die Logik der Verhältnisse, sondern es geht tatsächlich um die Verhältnisse selber inhaltlich. Herrschaftsverhältnisse produzieren immer auch ihren spezifischen Widerstand. Das ist keine Frage der allgemeinen Logik und des Verhältnisses von These und Antithese, sondern das ist eine Frage des konkreten Zusammenhangs, in dem sich Praxis konstituiert und entfaltet. Und interessante Frage, welche Beziehung besteht zwischen der psychoanalytischen Vorstellung oder psychologischen Auffassung von Identifikation und politischen Identifikationsprozessen. Allerdings würde ich da sowohl für die Psychoanalyse als auch für die Politik geltend machen, dass die Vorstellung, Identifikation sei der zentrale Prozess, selber zu kritisieren ist. Also auch die Psychoanalyse und die erfolgreiche Behandlung beruhen nicht auf der Identifikation des Analysanten mit dem Psychiater. Das ist im Gegenteil ein Problem. Und hier muss man dann Formen finden, auch im psychoanalytischen Prozess, wie aus dieser Identifikation herausgefunden werden kann. Und im politischen Bereich scheint mir das noch viel deutlicher zu sein. Richtig, im politischen Bereich spielen allerlei Identifikationen eine Rolle. Ich würde eigentlich dazu neigen, ohne reduktionistisch zu werden, also zu sagen, das gibt's gar nicht, dass die sowas wie Abkürzungen sind. Wenn ich mich identifiziere mit einem bedeutenden Politiker, dann identifiziere ich mich nicht wirklich mit ihm als Persönlichkeit, sondern identifiziere ich mich mit ihm als Voice, als Sprachrohr eines bestimmten politischen Programms. Und mit einem politischen Programm kann ich mich gar nicht identifizieren, höchstens in völlig unkontrollierter Redeweise. Und das wird von Ihnen eben immer wieder in eins geschoben. Ja, deswegen kann man auch aus meiner Sicht überhaupt nicht über die metaphysische Logik der Identität als im Singular sprechen, als ob es sowas so einfach gäbe, wobei dazu dann noch kommt, dass ich auch nicht glaube, dass man in diesem Sinne von Metaphysik als etwas sozusagen notwendigerweise mit dem menschlichen Denken Verbundenes reden sollte. Also es gibt da oben gerade die Ankündigung eines Vortrags über die metaphysische Wendung der analytischen Philosophie. Na, in der Tat, Ende der 50er Jahre schon, hat die analytische Philosophie bei Ohmsen und anderen, den Hauptautor habe ich jetzt gerade vergessen, tatsächlich den sinnhaften Charakter der traditionellen metaphysischen Fragestellungen wiederentdeckt und in einem analytischen Rahmen, der dann deskriptive Metaphysik genannt wurde, sie behandelt. Ja, das ist also der Philosophie geschichtlich richtig. Aber die dem zugrunde liegende Annahme, es handelte sich dabei wirklich um unvermeidliche metaphysische Probleme des menschlichen Denkens, halte ich für völlig unausgewiesen. Das ist eher, dass es in der Tat, und da in der Tat kann man sozusagen auch auf Aristoteles zurückgehen, elementare begriffliche Probleme des Umgangs mit dem Begriff des Seins oder des Seienden gibt oder mit dem Begriff des Ganzen oder mit dem Begriff der Veränderung. Na, da gibt es eine Reihe von wirklich interessanten und wichtigen Problemen, aber diese Probleme konstituieren keine Metaphysik, sondern das ist eine Reihe von Problemen, die man auch sozusagen irgendwie sinnvoll anordnen kann, die die Grundlagen des vernünftigen Redens betreffen und die sich auch als solche, wenn man das philosophische Logik nennen will, im Rahmen einer entwickelten philosophischen Logik lösen lassen. Ja, dann die Subjektposition ist in der Tat niemals einfach, sondern die Subjektposition ist immer im Verhältnis sowohl zu anderen Subjekten als auch zu materiellen Gegenständen und immateriellen Gegenständen des Handels. Also insofern immer eine komplexe Relation oder beruht auf einer komplexen Relation. Und genau das scheint mir von Ihnen auch in den Hintergrund gedrückt zu werden, indem Sie immer nur auf die Subjektposition abheben und nicht die Relationen thematisieren, in welchen sich Subjekte konstituieren, reproduzieren und auch verändern. Dann wirft sie die Frage auf, Auseinandersetzung mit Lacan, dass wenn die sexuelle Differenz eine Sackgasse ist, weil es gibt keine erfüllte Sexualität für Lacan, ob das dann bedeutet, dass der Feminismus eine Sackgasse ist. Ich denke, das Erste ist problematisch. Das bezieht sich darauf, dass innerhalb des psychoanalytischen Prozesses keine sozusagen erfüllende Sexualität denkbar ist. Aber es bezieht sich nicht darauf, dass erfüllende Sexualität in der Wirklichkeit undenkbar ist. Wobei in der Tat allerdings sozusagen exzessive Vorstellungen davon zurückzuweisen sind. Auch erfüllte Sexualität hebt die Widersprüche und Probleme, in denen die jeweilige individuelle Existenz steckt, nicht auf, sondern erlebt eine Antizipation, würde ich jetzt sagen, von Befreiung und Lust. Aber der Alltag hat einen dann gleich wieder. Und das ist jetzt nicht ein einfaches Zurückstürzen aus einer anderen Realität, sondern das ist die ganze Zeit Bestandteil der Realität. Auch wenn es an den Rand des Erlebnisses rückt. Dann wirft sie die Frage auf, Verhältnis von Universalismen und Historizismen. Da denke ich, das ist eine recht schwierige Gegenüberstellung. Universalismen wären also Theorien, die über alles gehen. Und in der Tat eine Anthropologie etwa, die das Wesen des Menschen sozusagen von den ersten Menschen bis zur Gegenwart als einheitlichen Gegenstand behandelt, ist ausgesprochen verdächtig. Da spricht vieles dagegen, dass es einen solchen einheitlichen Gegenstand überhaupt gibt. Es sei denn, wir reden von den biologischen Merkmalen der Gattung Homo sapiens. Gut, da gibt es einen gemeinsamen Gegenstand. Aber zum Beispiel in den Subjektivitätsformen, die diese Gattung Homo sapiens historisch entwickelt hat, ist es, denke ich, mit Skepsis zu sehen, da eine gemeinsame Grundlage zu sehen oder sowas wie menschliche Kultur im Singular, sondern es gibt eben historische Ausprägungen dieser Subjektivität und von da aus ist aber die Historizismus-These, das ist alles egal und nichts davon ist wahr, ne, das ist ja die Historizismus-These, nicht begründet, sondern, da würde ich jetzt zurückkommen auf den Begriff der, die Kategorie der Wahrheitspolitik, das ist selber Gegenstand der wahrheitspolitischen Auseinandersetzung in jeder historischen Epoche und dann auch entsprechend konkret zu führen. So, ich sehe jetzt, dass ich meine halbe Stunde erschöpft habe und werde deswegen jetzt hier abbrechen und das Wort an Bernardo weitergeben.
Also wer nicht den Text hat, kann hier Also, über Laclau, ich habe hier diesen Text, wo ich versuche, einige Begriffe von Laclau zu betonen. Vor allem diese Idee des Primats der Politik. Und, also ich lese dann. Die Idee des Primats der Politik spielt eine entscheidende Rolle im Werk Ernesto Laclaus. In meinem Teil der Vorlesung gehe ich ein auf den Vorrang der Politik, welcher uns zu einer agonalen Sichtweise der Demokratie führt, wobei die Idee der Kontingenz eine entscheidende Rolle spielt. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass die Politik für Laclau immer unter dem Zeichen der Fehlbarkeit steht, dass sie sich nicht auf eine geschlossene Form reduzieren lasse. In diesem Sinne hat er im Jahre 2005 in seinem Werk On Populist Reason geschrieben, ich zitiere, die einzige demokratische Gesellschaft ist diejenige, die ständig die Kontingenz ihrer eigenen Grundlage zeigt. In unseren Worten, die Lücke zwischen dem sittlichen Moment und der normativen Ordnung ständig offen hält. Ende des Zitats. Die Problematik des Primats der Politik steht, wie wir im Laufe der Vorlesung zum Teil sehen werden, in engem Zusammenhang mit einigen zentralen Themen in dem Werk Laclaus, wie Diskurs, Antagonismus, Hegemonie und Linkspopulismus. Schließlich werde ich über die lang anhaltende Polemik zwischen Zizek und Laclaus sprechen, welche von Laclaus' Verteidigung des Primats der Politik ausgelöst wurde. Anhand dieser Polemik werde ich allgemeine Probleme der Sichtweise von Laclau zusammenfassen. Der Begriff des Antagonismus nimmt für Laclau einen zentralen Platz ein, was eine entscheidende Auswirkung auf seine Perspektive hat. Es führt aus, dass der Vorhang des Antagonismus im Gegensatz zu anderen Perspektiven, besonders zur marxistischen Tradition, steht, welche die Darstellung der Gesellschaft unter der Form einer hierarchischen Struktur postulieren, als ob das Soziale oder das Ökonomische die grundlegendsten Dimensionen der Wirklichkeit wären, auf Kosten der anderen Dimensionen, wie zum Beispiel des Politischen. Demgegenüber ist Laclau der Auffassung, das Politische sei eine konstituierende Dimension des Sozialen und nicht eine oberflächliche Erscheinung, die keine Wahrheit in sich selbst beinhalten konnte. Bei Laclau bedeutet der Primat des Antagonismus, welches sich mit dem Primat der Politik identifizieren lässt, die Zurückweisung jedes primären hermeneutischen Zugangs zum Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ich werde diese zuerst eine enigmatische klingende Aussage erklären. Das Soziale sei, laut Laclau, das Ergebnis der Kristallisation von politischen Verhältnissen oder antagonistischen Verhältnissen. Es gäbe keine definitive Unterscheidung zwischen dem Sozialen und dem Politischen, sondern gerade der Kristallisation von Konflikten unter der Form des Sozialen. Zusammenfassend können wir sagen, dass laut Laclau die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Tat politische Verhältnisse seien, die abgelagert oder kristallisiert worden sind. Im Grunde genommen bedeutet der Primat der Politik bei Laclau, dass es keine a priorische Grundlage der gesellschaftlichen Erscheinungen gebe. Die gesellschaftlichen Verhältnisse bestehen in einer radikalen Kontingenz. Es gebe deswegen kein immanentes Prinzip, welches das Vermögen hat, solche Verhältnisse zu organisieren. Ihre Organisation, die Artikulation der gesellschaftlichen Verhältnisse, ist das Ergebnis ihrer Wirkungen aufeinander, die unter unterschiedlichen Bedingungen in einer anderen Form angepasst werden konnten. Wir können dann schon ein weiteres Argument von Laclau in Bezug auf die gesellschaftlichen Forderungen vorwegnehmen. Seine analytische Methode besteht nicht in der Untersuchung von gesellschaftlichen Gruppen, sondern in der Analyse von gesellschaftlichen Forderungen, weil Gruppen, laut Laclau, nicht vor ihren Forderungen existieren konnten. Die Einheit einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe sei die Folge der Verknüpfungen von gesellschaftlichen Forderungen. Solche Perspektive steht im starken Gegensatz zu einem Teil der marxistischen Tradition, welche die soziale Klasse als eine soziologische Substanz betrachtet. Das Argument Laclaus kann aber in diesem Bereich in Einklang mit der Perspektive des Historikers Edward Palmer Thompson gebracht werden, der zufolge soziale Klassen nicht als eine Struktur oder eine Kategorie zu betrachten sind, sondern als ein Verhältnis. Im Grunde genommen bedeutet dies, dass die soziale Klasse nicht etwas Wesentliches ist. Allerdings sei ihre Identität nicht das immanente Ergebnis der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Sie ist eher das Resultat der politischen Prozesse, die sich nicht direkt auf die kapitalistischen Produktionsverhältnisse reduzieren lassen. Die Identität jeder sozialen Gruppe ist die Folge eines mühsamen politischen Aufbaus und nicht die automatische oder notwendige Bewegung der Basis. Daraus können wir schlussfolgern, dass die Arbeiterklasse sich als Klasse durch eine Ideologie konstituieren lässt. Im Gegensatz zu der, also dann über Diskurs und Hegemonie. Im Gegensatz zu der marxistischen Tradition und ihrer Verteidigung einer wesentlichen Perspektive bezüglich Klassen und Klassenkampf führte Laclau eine Theorie der Kontingenz und den Kampf um Hegemonie aus. In seinem zusammen mit Chantal Mouffe im Jahre 1985 geschriebenen Buch Hegemony and Socialist Strategy hat Laclau eine Theorie der Politik, wobei der Begriff der Hegemonie zentral ist, behandelt. Gemäß Laclau ist die Hegemonie ein kontingenter Prozess, durch den die konstituierenden Elemente einer gesellschaftlichen Formation in Einklang gebracht werden. Die Idee der Kontingenz spielt hier eine entscheidende Rolle, insofern Laclau postuliert, dass der Einklang der sozialen Elemente nicht das Ergebnis eines wesentlichen Prinzips sei. Außerdem betont Laclau durch diesen Begriff, die Herrschaftsverhältnisse ständen immer im Zusammenhang mit der Dimension der Zustimmung. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass die Hegemonie vor allem eine spontane affektive Erscheinung ist. Die Hegemonie setzt keine feste Zentralisierung den gesellschaftlichen Elementen in einer Formation durch. Jede Weise von hegemonischer Verfestigung belegt dass der Einklang oder die Artikulation von diesem Element ein Ergebnis ihrer Wirkungen aufeinander ist, wie vorher gesagt. Ich verweise dann auf Laclau. Hegemony means the practice of contingent articulation in which neither the articulator elements nor the articulating force have necessary links which would precede their relations with a hegemonic configuration. In other words, there is no a prioristic foundation operating as a fundamentum in concursum, as a natura naturans, against which the surface of the social world would be reduced to a natura naturata. Ende des Zitats. Laclau ist der Ansicht, der Begriff der Hegemonie liefere uns eine andere Haltung hinsichtlich der Idee des Universalismus, insofern er jede Weise von essentialistischer Grundlegung zurückweist. Gemäß Laclau bietet die Idee der Hegemonie die einzige befriedigende Antwort für das Problem der Verbindung zwischen Partikularismus und Universalismus. Weder Hegel noch Marx hätten einen akzeptablen Ausweg oder Heraustreten für solche Problematik gefunden. Partikularität und Universalität schlossen einander bei beiden Autoren aus. Gramsci sei Laclaus Auffassung nach derjenige, der eine komplette Lösung für das Problem gefunden hat. Gramsci habe postuliert, die Hegemonie funktioniere wie folgt. Eine Partikularität, die Plebs, hat den Anspruch, sich universell unter dem Namen Populus aufzubauen, während der Populus als Gestalt der Universalen nur existieren kann durch die Verkörperung als Plebs. Eine bestimmte Gruppe werde durch den Begriff der Hegemonie in die allgemeine Vorstellung der vielen. Der Argumentation Laclaus ist zu entnehmen, dass ein hegemoniales Verhältnis beschrieben werden kann als das, in welchem eine gewisse Partikularität eine unfassbare Universalität bedeutet. Dann werde ich über diese Kritik von Žižek sprechen. Das ist ein Kommentar dann zu Žižeks materialistische Bemerkung hinsichtlich Judith Butler und Ernesto Laclaus in dem von ihnen zu dritt geschriebenen Werk, worüber wir schon gesprochen haben, Contingency, Hegemony and Universality. Mit dem Terminus materialistische Bemerkung kann ich Žižeks Ansicht nicht vollständig beschreiben. Das ist einfach ein vorläufiger Ausdruck, anhand dessen ich versuche zu bezeichnen, auf welche Weise Žižek mit Hilfe von Wendy Browns Problematisierung der Naturalisierung des Kapitalismus seine Kritik an Butler und Laclau betreibt. Einer Naturalisierung, die von den postmodernen Autoren der zeitgenössischen Identitätspolitik vorgenommen wurde. Žižek postuliert, dass da diese Autoren den Kapitalismus als das einzige Spiel in der Stadt, also the only game in town, wahrnehmen, das heißt, als die einzige mögliche Organisation der Gesellschaft betrachten, sie nicht in der Lage sind, eine scharfe Kritik an der gegenwärtigen Gesellschaft zu üben. Aus diesem Grund sind sie nicht dazu bereit, die Frage zu stellen und zu beantworten, wie wir das vorherrschende kapitalistische Regime überwinden können. In seinem ersten Aufsatz des Buches fragte Žižek mittels Alain Badiou, dann zitiere ich, welche Art von Politik macht wirklich einen Unterschied in Bezug auf das, was das Kapital fordert? Žižek vertritt in diesem Sinne die Ansicht, dass, obwohl es den Postmodernen gelungen ist, verschiedene Ebenen der Gesellschaft wieder zu politisieren, dieser Ergebnis auf Kosten der ökonomischen Dimension erreicht wurde. In der Tat wurde die Wirtschaft, Žižeks Meinung nach, entpolitisiert. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass die Politisierung der anderen Ebenen, Umwelt, Ethnie, Geschlecht, Religion, auf der Entpolitisierung der Wirtschaft basiert. Infolgedessen man nicht mehr den Begriff des Klassenkampfes verwenden kann. Aufgrund der Entpolitisierung der Wirtschaft laufen die anderen gesellschaftlichen Forderungen Gefahr, neutralisiert zu werden, insoweit eine nach der anderen die bestimmten Ansprüche jeder gesellschaftlichen Gruppe werden einlösen können, ohne die Struktur der Gesellschaft zu verändern, sondern sie verstärken sie eher. Angesichts dieser Kritik behauptet Laclau, wir könnten die gesellschaftlichen Forderungen nicht hierarchisch darstellen, so als ob einige vor anderen Kämpfen Vorrang hätten. Wir müssen, laut Laclau, die Klassenkämpfe wie jeden beliebigen anderen Kampf betrachten. Darüber hinaus würde eine solche hierarchische Darstellung bedeuten, dass die ökonomischen Konflikte sich in der Gegenwart näher am Kern des gesellschaftlichen Funktionierens befinden. Als ob wir vor dem folgenden kausalen Zusammenhang ständen. Je näher am Kern der Gesellschaft der Kampf ist, desto allgemeiner seine Wirkungen auf die gesellschaftliche Struktur, desto revolutionärer. Solche Darstellung ist Laclaus Meinung nach nicht weit weg von der Bezeichnung der von Marx elaborierten Beziehung zwischen Basis und Unterbau und Überbau, welche das Verhältnis zwischen dem wirtschaftlichen Bereich und den anderen Ebenen, darunter die kulturellen, der Gesellschaft beschreibt. Laclau steht in dieser Hinsicht in engem Zusammenhang mit Judith Butler, insofern beide der Ansicht sind, es gebe keine allgemeine Ebene der gesellschaftlichen Wirklichkeit an sich, welche die anderen Bereiche artikulieren konnte. Diese Autorin gemäß kann eine Universalie nur als Ergebnis des Zusammenwirkens zwischen Einzeldingen begriffen werden. Das Problem liegt deswegen darin, dass der Begriff des Klassenkampfes in einer zweischichtigen Idee fest verankert ist. Demzufolge, obgleich solche Kämpfe aus einem Identitätskonflikt bestehen, sie als die entscheidende Art von Konflikt bewertet werden, in deren Schatten alle die anderen Konflikte sich befinden würden. Demzufolge rufe Laclau dazu auf, dass die Linke die Verantwortung übernehmen soll, eine eine neue gesellschaftliche Perspektive zu schaffen. Žižek war nicht zufrieden mit diesem Antwort Laclaus, weil es ihm trotz seinem Vorhaben nicht gelungen sei, eine Kritik an der kapitalistischen Marktwirtschaft zu üben. Nach Žižek besetzte der Klassenkampf eine entscheidende Position in der Reihe der sozialen Gegensätze, ohne dass dieser Kampf als ein wesentlicher Konflikt dargestellt werden muss. In gleicher Weise wie Laclau und Butler ist Žižek der Auffassung, es gebe keinen Heraustreten aus der symbolischen Ordnung. Auf der anderen Seite bedeutet es nicht, dass es eine allgemeine Gleichheit zwischen den unterschiedlichen sozialen Gegensätzen gibt. In der zeitgenössischen Gesellschaft spielt der Klassenkampf eine gewichtige Rolle in dem Maße, in dem er die Möglichkeitsbedingungen der anderen sozialen Gegensätze ist. Es ist aber nicht eine bloße negative Bedingung, etwas, ohne welches die Kämpfe um die Hegemonie nicht stattfinden konnten, sondern eher eine positive Bedingung, etwas, welches die Gegensätze im Rahmen der gegenwärtigen Gesellschaften aktiv verwirklicht. Darin besteht der paradoxe Platz des Klassenkampfes bei Žižek. Er ist zwar keine wesentliche Basis der Gesellschaft, aber er ist gleichzeitig das Element, das die anderen Ebenen der sozialen Wirklichkeit beherrscht. Also, indem im Jahr 2005 veröffentlichten On Populist Reason hatte Laclau ausgeführt, dass die ökonomischen Verhältnisse eine zentrale Rolle in dem Aufbau der inneren Kohärenz der bürgerlichen Gesellschaften spielten, obwohl dieses Ergebnis nicht als Folge der Logik der Warenform zu betrachten sei. Der Primat des Ökonomischen sei eher, laut Laclau, von dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Elemente in der bürgerlichen Gesellschaft abhängig. In anderen Worten, das Vorherrschen des Ökonomischen sei nicht die Folge des Kapitals an solchen, sondern eines bestimmten Aufbaus der Hegemonieverhältnisse. Also danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Bernardo. Ich glaube, wir machen jetzt einfach weiter. Ich will hier nochmal anknüpfen. Ich glaube, man kann das auch nochmal so angehen, dass man sagt, in der Tat, gegenüber einer Vorstellung, die wie bei Lukács mit der Kategorie des Ausdrucks operieren und die politischen Prozesse als Ausdruck der ökonomischen Herrschaftsverhältnisse begreifen, haben Laclau und Butler eine wichtige Kritik formuliert. Was sie aber nicht fassen, ist die Wirklichkeit der Klassenverhältnisse, der Ausbeutung durch das Kapital und so weiter, vor ihrer politisch, organisatorisch, gewerkschaftlichen Verarbeitung. Diese Verhältnisse gibt es ja wirklich. Natürlich, das Kapital veranstaltet sie auch. Aber von da aus zur Politik des Kapitals, wie Jörg Hufschmidt sie analysiert hat, dass das Kapital sich organisiert und politische Forderungen erhebt, ist genauso ein Schritt wie von dem sozusagen spontanen Widerstand der Ausgebeuteten zu ihrer gewerkschaftlichen oder politischen Organisation. Und dieser Schritt wird nicht als Schritt thematisiert, sondern es wird als ein Übergang zu etwas anderem gefasst. Also da, denke ich, müsste die Kritik einsetzen. Ich will jetzt gleich doch, weil wir jetzt noch eine reichliche halbe Stunde haben, meine Behandlung von Butler abbrechen. Sie sehen, da ist noch vieles, aber das werde ich. Und zu Slavoj Žižek übergehen. Und auch hier die Fragen dann übergehen, sondern die Argumentation mir genauer vornehmen. Auch hier beginnt er mit einem Zitat von Alain Badiou. Die Verwirklichung der Welt als ein globaler Markt, die ungeteilte Herrschaft der großen Konglomerate, kann man sagen. All dies ist eine unbestreitbare Wirklichkeit und etwas, was grundsätzlich wesentlich Marxens Untersuchung entspricht. Allerdings würde ich gleich dazu sagen, was Žižek durchweg übergeht, ist Marx' Unterscheidung zwischen der Kritik der politischen Ökonomie, die die kapitalistischen Verhältnisse in ihrem idealen Durchschnitt behandelt, und der Analyse konkreter Gesellschaftsformationen, die deren Historizität und insbesondere das Zusammenwirken verschiedener Herrschaftsverhältnisse in einer solchen Gesellschaftsformation zum Thema hat. Das gibt es hier nicht. Es wird hier der Kapitalismus, und das ist sozusagen eine schlechte Tradition eines bestimmten Marxismus, die hier fortgetragen wird, gewissermaßen als undifferenzierter Block behandelt. Das machen die drei Autoren auch. Also auch Žižek macht das so. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, wie man dann in der Tat das Zusammenwirken der unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse kann man nicht allgemein betrachten. Dann bräuchte man sowas wie eine allgemeine Metatheorie der Geschichte oder sowas. Haben wir nicht. Aber in konkreten Gesellschaftsformationen wirken die in sozusagen analysierbarer und bestimmbarer Weise zusammen. Also ich erinnere daran, schon Lenin hatte gewissermaßen zwei Subjekte und zwei Prozesse in seinen Revolutionskonzepten im Kopf, nämlich die Arbeiterklasse und die Bauernschaft. Das heißt, schon hier gibt und dann in der Tätigkeit der Kommunistischen Internationale die sich befreienden Völker, die überwiegend dann auch Bauern waren. Also schon hier ist da die Pluralität gedacht. Man kann sagen, unzureichend, und irgendwie wurden dann die Bauern doch, jedenfalls spätestens mit Stalin, als bloße Zulieferer der Arbeiterklasse reduziert. Das ist aber vom theoretischen Ansatz eigentlich nicht gedeckt. Und diese Pluralität, denke ich, muss man in der Tat denken. Also der Klassenreduktionismus ist in der Tat zu kritisieren. Aber daraus folgt nicht, dass man auf die Untersuchung der Klassenverhältnisse verzichten kann. Und das ist eigentlich mein Haupteinwand gegen die drei Autoren, dass sie aus dieser richtigen Einsicht in die, was dann Laclau die Kontingenz nennt, also innerhalb konkreter Gesellschaftsformationen ist es zunächst mal kontingent, wie das da sich alles entwickelt hat. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, als ich 1958 in Schottland war, fiel mir auf, wie emanzipiert die schottischen Mädchen waren im Vergleich zu uns. Also auch selbstbewusst im Auftreten und so weiter. Da gab es richtig schlagende Differenzen. Und das hält natürlich schon damit zu. Oder bekannte Scherzartikel ist ja die Frage, wie das englische Proletariat ist. Da ist sozusagen die eigenständige bäuerliche Kochkultur völlig zerstört worden, schon sehr früh. Und deswegen gibt es dieses schreckliche englische Essen. Gut, ich will jetzt aber nicht nur witzeln, sondern diese historischen Spezifika sind in der Tat in dem Sinne kontingent, dass es dafür keine allgemeine Erklärung gibt. Es wäre aber auch wunderlich, wenn konkrete Spezifika sich allgemein erklären ließen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, warum Laclau immer wieder die Kontingenz so betont, weil er richtig sieht, dass konkrete politische Kämpfe immer in konkreten historischen Situationen durchgeführt werden, wo eine solche kontingente Überlagerung von Geschlechterverhältnissen, Produktionsverhältnissen, internationaler Position, ökologischen Problemen und so weiter stattfindet, für die wir in der Tat nicht auf eine allgemeine Theorie zurückgreifen können, die deren Notwendigkeit rekonstruiert. Das hebt aber nicht auf, dass man für alle diese spezifischen Verhältnisse in der Lage ist, theoretisch relativ genau zu entwickeln, wie das überhaupt funktioniert, wie kapitalistische Ausbeutung funktioniert, wie patriarchalische Unterordnung funktioniert, wie ökologische Zerstörung funktioniert. Da wissen wir ziemlich viel drüber und das kann man auch theoretisch begreifen. Also das ist eigentlich hier in Nutshell mein Einwand. Und die Frage ist natürlich, wie Badiou sich stellt, welche Art von Politik ist wirklich mit den Anforderungen des Kapitals unvereinbar? Und ich glaube, da steckt schon ein Problem in dieser Fragestellung. Nämlich, ich würde vorschlagen, das zu modifizieren, ist wirklich geeignet, eine Kraft aufzubauen, die in der Lage ist, die kapitalistischen Verhältnisse zu transformieren und zu überwinden. Also das bloße Unvereinbarsein bedeutet eigentlich, dass man sagt, man muss von vornherein jenseits des Kapitalverhältnisses sich bewegen. Wenn das Kapitalverhältnis aber eine solche prägende Kraft in der gesellschaftlichen Konstellation ist, ist das schwer vorstellbar, dass man gewissermaßen sprungartig das Kapitalverhältnis hinter sich lässt. Also auch die kommunistische Gewerkschaft muss Tarifverträge abschließen. Also nur jetzt wirklich ein ganz einfaches Modell. Und ich glaube, hier liegt auch noch die Problematik von Žižek. Er spricht von einer falschen Alternative, vor der die heutige oder die uns die heutige kritische Theorie vorstellt oder auferlegt. Entweder haben wir es mit Klassenkampf zu tun, der überholten Problematik des Klassenantagonismus, der Warenproduktion und so weiter. Und da würde ich natürlich sagen, das ist nicht überholt. Das gibt es. Es gibt einen Klassenantagonismus. Aber der Klassenantagonismus ist nicht als solcher schon die Konstitution eines politischen Klassenkampfes. Das ist ein Widerspruch, der seine Bewegungsform erst finden muss. Und ich denke, das wird hier aber nicht gedacht. Und natürlich gibt es auch Warenproduktion und ihre Probleme, wie sie Marx im Kapital entfaltet hat. Die gibt es immer noch. Auch wenn immer wieder gesagt wird, wir befinden uns in einer neuen Epoche, wo das alles nicht mehr wahr ist, das stimmt aber nicht. Sondern selbst im Finanzkapitalismus gibt es noch Warenproduktion, gibt es noch die Formen der Ausbeutung, die die Warenproduktion konstituiert. Für die und ihre Widersprüche gibt es neue zusätzliche Bewegungsformen. Das ist aber was ganz anderes, als zu behaupten, die Widersprüche der Warenproduktion seien verschwunden. Also hier wirkt nach in ihrem Denken die, ich würde mal sagen, pseudo-leninistische Vorstellung der Epochen des Kapitalismus. Es gibt den klassischen Kapitalismus über Marx, dann gibt es den Imperialismus, dann gibt es den Spätkapitalismus oder den staatsmonopolistischen Kapitalismus und den Monopolkapitalismus und. Also die Vorstellung, dass der Kapitalismus sozusagen in dieser Allgemeinheit dauernd seine letzten Grundlagen wechselt, dafür, glaube ich, muss man, da steckt auch immer mit drin, diese Nichtunterscheidung zwischen der allgemeinen Theorie der Herrschaftsverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft, der kapitalistischen Produktionsweise und den konkreten bürgerlichen Gesellschaften. Also das wird hier immer ineinander geschoben und dann in eine problematische Geschichtsbetrachtung gesteckt. Und ich plädiere dafür, diese Operation zurückzuweisen und tatsächlich sich auf die marxische Theorie als die Kritik der politischen Ökonomie, das heißt als die Kritik der Ausbeutung der Arbeitskraft durch das Kapital zu begreifen und wie sich das überhaupt im idealen Durchschnitt reproduzieren kann, wobei Marx theoretisch eine Form entwickelt hat, aber schon andeutet, dass zum Beispiel die Form des Aktienkapitals, also des Unternehmens, das nicht mehr von einem persönlichen Unternehmer getragen wird, dass das sozusagen hinzuzufügen ist. Und natürlich das Finanzkapital, das Monopolkapital, you name it, gibt es ja alles. Es gibt auch Staatsmonopole, aber ja doch. VW war lange Zeit ein solches. Inzwischen hat sich VW sozusagen in seiner Struktur verändert und gewissermaßen neuen Verhältnissen angepasst. Aber das muss man konkreter analysieren und kann das nicht mit seiner solchen geschichtsphilosophischen Konstruktion erledigen. Das heißt, die Alternative ist eben falsch. Es gibt nicht entweder Klassenkampf oder multiple Identitäten oder radikale Kontingenz und eine Pluralität von Kämpfen, sondern es gibt in der Tat eine Pluralität von Kämpfen, so wie es auch eine Pluralität von Herrschaftsverhältnissen gibt. Und es gibt die Aufgabe, diese Pluralität von Kämpfen zu begreifen und so zu organisieren, und zwar und so auch zu untersuchen. Und da wird man dann immer wirkliche Kämpfe, die schon da sind, finden, die man dann erstmal begreifen muss. Wie jetzt heute die Kämpfe um Siemens. Man kann natürlich sagen, das sind alles sozusagen der bürgerlichen Gesellschaft verfallene Individuen, die nichts als Kapitalismus im Kopf haben, würde ich ein bisschen zurückhaltend sein, weil natürlich stellen die nur eine bestimmte Entscheidung des Konzerns in Frage und wollen gerne wieder Arbeitskraft in dem Konzern werden, also wollen gerne wieder ausgebeutet werden, völlig richtig. Aber indem sie das so problematisieren, geraten sie in konkreten Gegensatz, in konkreten kämpferischen Gegensatz gegen die Entscheidungen der Kapitalseite, der wirklichen organisatorischen und institutionellen Realität des Kapitals. Und das ist Klassenkampf. Und so ist Klassenkampf immer. Der Klassenkampf ist nie, dass sozusagen die Klasse an sich gegen die Klasse an sich aufsteht. Das ist eine Lukasche Konstruktion. Die ist aber bei Marx nicht zu finden. So. In Judith Butler findet der Žižek die grundlegenden Gedanken der grundlegenden Reflexivität des menschlichen Begehrens. Und leidenschaftlicher Bindung, traumatischer Fixierung als etwas völlig Unvermeidlichem und zugleich auch Unzulässigen. Und genau hier würde ich sagen, geht aus meiner Sicht auch bei Butler, aber auch noch stärker in Žižeks Aufnahme, die Spezifik der psychoanalytischen Perspektive verloren. Die psychoanalytische Perspektive ist immer die Perspektive der psychoanalytischen Behandlung. Und in der gilt, Lacan hat das ja unterstrichen, mit Recht, das Reale ist das Unmögliche. Das heißt, der Psychoanalytiker hat nicht zu untersuchen, ob das Kind wirklich missbraucht worden ist, also der Analysant als Kind wirklich missbraucht worden ist, sondern hat damit zu arbeiten, was diese Vorstellung des Missbrauchs für die gegenwärtige Konstitution und ja, unlösbaren Widersprüche dieses bestimmten Subjekts bedeutet. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Und hier wird unter der Hand die Problematik des Analysanden verallgemeinert. Als ob wir alle Analysanden wären und die Gesellschaft ein Prozess der psychoanalytischen Behandlung. Und das ist sie nicht. Die Gesellschaft hat solche sozusagen ideologischen Prozesse, die man sicherlich mit der psychologischen Behandlung vorsichtig analogisieren kann. Aber zu glauben, dass die Gesellschaften, in denen wir leben, sich vor allen Dingen durch diese ideologischen Prozesse konstituieren, ist einfach falsch. Die konstituieren sich durch Verkehrsnetze, durch Kommunikationsnetze, durch Warenströme, durch Ströme von Arbeitskräften und so weiter und die entsprechenden Produktionsprozesse, die entsprechenden Märkte, Finanzspekulationen als relativ verselbstständigte Form. Und in diesem Konzert, allein schon die ökonomischen Verhältnisse, konstituieren sich da konkret und eben nicht bloß symbolisch. Und das scheint mir der zentrale Punkt zu sein, dass hier alles auf diese Dimension des, das ist dann, hatte ich ja schon gesagt, mit Lacan, verselbstständigten Symbolischen, das nicht mehr sozusagen als eine bestimmte Form von Ideologischem begriffen wird, dass darauf alles projiziert und reduziert wird. So, muss mal gucken. Also das Ziel von allen dreien, sagt Žižek, ist der Kampf mit dem Ding als solchen, das, um den es geht, nämlich die Unmöglichkeiten radikalen politischen Denkens und radikaler politischer Praxis heute. Und ich glaube, hier ist erstens der Kampf mit dem Ding selbst, das ist sozusagen aus der Lacanischen Psychoanalyse entnommen. Und das ist die Frage, ob das sozusagen als allgemeine Grundlage politischer Kämpfe begriffen werden kann. Was da richtig ist, ist der Gedanke, dass es in der Tat notwendig ist, diesen für die psychoanalytische Behandlung zentralen, dieses zentrale Konzept der Unterwerfung unter den Meister tatsächlich zu überwinden. Ja, das ist in psychologischen Prozessen immer ein Problem. Das ist dann auch konkret immer das Problem der Ablösung des Analysanten vom Analytiker. Ja, also, und das ist aber genau das Problem der Lacanischen Psychoanalyse, dass sie das auf eine Weise, ich würde mal sagen, umarbeitet, die es unmöglich macht. Und deswegen ist die Lacanische Psychoanalyse auch eine Geschichte von Meisterkonflikten und Meisteransprüchen. Und die Abhängigen werden in ihrer Abhängigkeit reproduziert. Ich glaube, das muss man dem späten Lacan jedenfalls vorwerfen. Und das kann nicht das Modell sein. Und die Frage ist natürlich, was dann das Modell ist. Jedenfalls kann man festhalten, muss es eine Politik sein, die mehr und anderes ist als eine Politik der Behauptung der eigenen Identität gegen die Unterwerfung unter die sozusagen vorgeschriebene Identität. Es muss mehr sein, als dass ich mich, sagen wir mal, gegen meine Identität als Deutscher, als Kieler behaupte oder vielleicht, wenn man meinen Schwiegersohn hinzuzieht, als Friese. Das wäre sicherlich nicht die befreiende Alternative, sondern die befreiende Alternative wäre eben, dass ich begreife, dass meine Identität als Deutscher zwar gut und schön ist, aber dass damit die zentralen Fragen meiner materiellen und politischen Existenz gar nicht beantwortet sind, sondern dass das andere Fragen sind als Fragen nach meiner Identität. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Ich will jetzt nicht einfach nur sagen, Hobsbawm hat das gesagt, man muss auch die Interessen berücksichtigen. Natürlich muss man die Interessen berücksichtigen. Aber ich glaube, es gibt mehr Kategorien, die hier relevant sind, als Interessen und Identitäten. Es gibt auch Fragen des Verhältnisses, ne, der Kommunikation, der Solidarisierung, die hier Verhältnisse sozusagen färben und konstituieren können. Und deswegen, finde ich, konstruiert Žižek eine letztlich unhaltbare Paradoxie. Er behauptet, die Bedingung der Unmöglichkeit der Machtausübung wird die Bedingung ihrer Möglichkeit. Das halte ich für einen richtig krassen und selbstzerstörerischen Widerspruch. Was er natürlich meint, ist, dass zu unterscheiden, aber das ist dann meine These, nicht seine, dass zu unterscheiden ist zwischen den Bedingungen, unter denen sich die Macht der Herrschenden reproduziert, und den Bedingungen, unter denen sich die Gegenmacht der Beherrschten und damit die Möglichkeit von Befreiung konstituiert. Das muss man in der Tat unterscheiden, und diese sozusagen die Reproduktion der Macht der Herrschaft der Herrschenden und die Produktion der Gegenmacht der Beherrschten sind in der Tat Prozesse, die in unmittelbarer Wechselwirkung stehen. Aber so wie er das sozusagen abstraktifiziert fasst, ist das eine unlösbare Paradoxie, und das wäre auch mein Vorwurf an ihn. Und damit wird es dann auch problematisch in der Schlussfolgerung, nämlich die letztliche Ungewissheit und Prekarität der Machtausübung ist die einzige Garantie dafür, dass wir es mit einem legitimen demokratischen Macht zu tun haben. Das berührt einen Punkt, den ich auch bei anderen, auch bei Laclau gerade gehört habe, nämlich der Gedanke, dass wirklich demokratische Prozesse sind, in denen alles permanent in Frage gestellt ist, in denen es nie sozusagen greifbare Antworten und Konsense oder gar Institutionen gibt. Und das scheint mir der Wirklichkeit der Entwicklung moderner Demokratien geradezu entgegenzulaufen. Und das halte ich nicht für ein sozusagen Spezifikum bürgerlicher Demokratie, was dann Herrschaftsverhältnisse gewissermaßen impliziert und konsolidiert und reproduziert. Die Unterscheidung zwischen Politik, Verwaltung und Verfassung scheint mir eine notwendige zu sein. Das heißt, also man muss erstens unterscheiden zwischen den sachlichen Problemen, die man lösen muss. Das ist bei allen Umweltfragen ganz evident, dass es da sachliche Probleme gibt, die man lösen muss. Und da geht es nicht nur darum, was wir deliberativ beschließen, sondern der Klimawandel kommt. Und wenn wir eben beschließen, ihn zu ignorieren, dann kommt er noch stärker. Also hier geht es um reale Prozesse, die politisch aufgegriffen werden müssen. Aber es gibt hier einen durchaus realen Sachzwang. Natürlich gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Sachzwang dann bewältigt. Da will ich gar nicht von absehen. Also es gibt hier nicht die technokratischen One Best Way. Aber es gibt die Notwendigkeit, diese sachlichen Probleme zu bewältigen. Und das, finde ich, ist von Ihnen überhaupt nicht thematisiert. Und das Zweite ist, also das habe ich jetzt unter dem Stichwort Verwaltung, man kann auch sachliche Lösungen dazu sagen, gebracht. Und das Zweite ist Verfassung. Es gibt eine Reihe von Fragen, oder sagen wir mal so, ich glaube auch in einem radikal-demokratischen Prozess kann man nicht jederzeit alles in Frage stellen. Weil dann kommt man nicht dazu, irgendwelche sozusagen wichtigen Handlungen zu vollziehen. Und dass es wichtige Handlungen gibt und man nicht sich beliebig Zeit lassen kann, macht ja allein schon die ökologische Bedingtheit menschlichen Lebens auf diesem Planeten klar. Man kann nicht sagen, also wenn wir mit der Klimakrise befassen wir uns, wenn wir dann deliberativ so weit sind. Sondern da gibt es einfach Vorgaben. Und diese Vorgaben müssen erfüllt werden. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man dann eben dafür sorgen muss, es gibt eine Reihe von Fragen, da sind wir uns eigentlich einig. Also, dass zum Beispiel Wahlen frei sein sollen. Dass jeder eine Stimme hat. Da gibt es dann noch das Problem, wer ist dann jeder? Aber das kann man gut argumentieren, das muss man sehr weit ausdehnen. Im Grunde ist jeder, der hier lebt, jeder, der an dieser Gesellschaft aktiven, passiven Teil hat, ist jeder. Wenn er sagt, ich bin hier aber nur für 6 Wochen und bin hier nur Gast, dann ist okay, das kann man akzeptieren. Aber alle anderen ist schwer, die Ausschließung zu rechtfertigen. Also ich will jetzt hier nicht einfach das geltende Staatsbürgerrecht zur Grundlage meiner Argumentation machen, sondern natürlich, jeder muss beteiligt werden. Aber das ist ein Grundsatz, den kann man festschreiben. Da kann man sagen, darauf haben wir uns verständigt, das hat sozusagen auch die unterschiedlichsten Debatten bestanden und das schreiben wir jetzt erstmal fest. In dem Sinne gibt es sowas wie Verfassungsgrundsätze. Es gibt auch Beispiel, das ich durchaus konkret so meine, den UN-Prozess der Definition der Menschenrechte, der 1946 mit der Erklärung begonnen hat und jetzt inzwischen schon verschiedene Generationen von Menschenrechten produziert hat. Auch das ist sozusagen ein Stück weit Verfasstheit. Ich will nicht sagen, dass es nie möglich ist zu sagen, und jetzt haben wir aber einen neuen Gesichtspunkt, jetzt wollen wir das nochmal diskutieren. Nein, das ist alles nicht a priori und hat keinen Ewigkeitswert. Aber es gibt in Verfassung oder Verfasstheit die Notwendigkeit, eine ganze Reihe von Fragen erst einmal als gelöst zu betrachten. Und erst die Fragen, die also weder sachlich vorgegeben noch verfassungsmäßig fixiert sind, sind dann Fragen, in denen ein offener politischer Prozess zu gewährleisten ist. Und auch da muss man sich natürlich dann über Dringlichkeiten, Strategien und so weiter verständigen. Aber grundsätzlich ist das eben Politik. Und ich würde Ihnen allen dreien vorwerfen, dass Sie diese Unterscheidung nicht machen und damit tatsächlich die sozusagen differenzierte Realität des Politischen, schon gar der verschiedenen Ebenen des Politischen, lokal, regional, nationalstaatlich, EU und so weiter, überhaupt nicht in den Blick bekommen. Und das scheint mir aber für eine eingreifende politische Philosophie notwendig zu sein. Wenn Žižek sagt, postmoderne Politik hat eindeutig das große Verdienst, dass es eine Reihe von Bereichen repolitisiert, die vorher als apolitisch oder privat betrachtet worden sind. Das Private ist politisch. Das, glaube ich, ist in der Tat eine Errungenschaft. Aber, und das, denke ich, ist auch richtig, das hat sich nicht auf das Kapitalverhältnis bezogen, sondern das bleibt entpolitisiert. Das hattest du ja auch schon angesprochen. Und genau dieses ist aber die Fragestellung, die wiederzugewinnen ist. Wie kann eine Repolitisierung der Ökonomie stattfinden? Und da würde ich ganz stark betonen, dass die Repolitisierung der Ökonomie schon in den kleinsten Kämpfen anfängt. Also wenn heute oder gestern die Siemens-Arbeiter ihr Werk umstellen und sozusagen einsperren, um die Schließung zu verhindern, dann ist das schon ein Beginn von Politisierung der Ökonomie. Also zu glauben, Politisierung der Ökonomie findet dann irgendwann statt, wenn es konkret darum geht, das Privateigentum an Produktionsmitteln abzuschaffen, ist einfach falsch. Politisierung der Ökonomie findet dauernd statt, also auch in jeder sozusagen jedem Strategiewechsel von Gewerkschaften. Ja, also die IG Metall hat ja durchaus eine sinnvolle Strategie entwickelt, wie die Nicht-Kernbelegschaften in die Tarifverträge reintegriert werden können, wie abhängige Betriebe, Zulieferer und so weiter in die Reichweite gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht einbezogen werden können. Auch das ist Politisierung der Ökonomie. Man kann sagen, es gibt sozusagen einen bestimmten Grad von ritualisierten Tarifverhandlungen, wo es nur noch darum geht, wie viel Prozent dann schließlich vereinbart werden. wo man zweifeln kann, ob das so besonders repolitisierend ist. Aber es gibt eine Reihe von solchen Fragen, wo es eben nicht nur darum geht, wie hoch die Ziffern sein sollen, sondern wo es durchaus darum geht, welche Fragen zwischen den Tarifparteien im Konflikt zu klären und zu regeln sind. Und das sind schon politische Fragen. Ich will jetzt nicht sagen, und das ist dann, die Gewerkschaftspolitik ist gewissermaßen der Kernbereich der Klassenkämpfe. Nein, auch die Fragen, was Arbeiter spontan tun, indem sie sich krank melden, indem sie in der Tat auch im Produktionsprozess sich entziehen oder manche Produktionsprozesse sogar sabotieren. All das sind politische Prozesse, die im Produktionsprozess auch immer schon stattfinden. Es ist nicht so, dass man sagen kann, also das gab es im 19. Jahrhundert, das gibt es heute nicht mehr. Und zwar nicht nur, sagen wir mal, in Indien oder in China oder in Südafrika, um andere Industrieländer zu nennen, in denen die Klassenverhältnisse weniger korporatistisch befriedigt sind, sondern es gibt es auch durchaus hier. Also die Vorstellung, das zeigt jede industriesoziologische Untersuchung, die das Geld wert ist, die Vorstellung, dass die Unternehmen und ihre Betriebe, ich sage bewusst nicht Fabriken, ein politisch befriedeter Raum sind, in dem es nur noch Interessenverhandlungen gibt, ist offensichtlich empirisch falsch. Das heißt aber auch, dass man hier tatsächlich ein, sagen wir mal, entwickelteres theoretisches Instrumentarium braucht, um das Verhältnis von Politisierung und Entpolitisierung und auch die verschiedenen Politisierungsrichtungen. Auch das Kapital hat seine Politisierungsstrategien. Wenn es etwa die Identität oder die Identifizierung der Arbeiter mit dem Volkswagenwerk voranzutreiben versucht und dafür den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden dauerhaft besticht, was, ich glaube, anders kann man das nicht charakterisieren, was da passiert ist, dann ist das selber Politik des Kapitals. In diesem Fall zur Einbindung und zum der Arbeiter und zum Verhindern, dass sie die Köpfe zusammenstecken und etwas gegen ihr Kapital unternehmen. So, ich sehe, dass Sie werden wieder sehen, dass die PowerPoints weit die Vorlesung überschreiten. Aber ich will noch einen letzten Punkt versuchen zu verdeutlichen. Ich habe eingangs gesagt, dass ich heute Autoren behandle, die in gewissem Sinne meine Gegner oder Feinde sind, weil sie dieses Moment der Wahrheitspolitik nicht betreiben, sondern im Grunde zurückorientieren auf eine radikal gewendete hegelische Philosophie. Ich glaube, es ist ja jetzt auch deutlich geworden, dass die Probleme, an denen sie ansetzen, durchaus reale Probleme sind. Das Problem ist, oder die Schwierigkeit, die wir überwinden und bearbeiten müssen in Bezug auf sie, ist eben, dass man das gezeigt wird, wie diese Probleme ernst zu nehmen sind, aber erstens, in welchem Problemzusammenhang sie stehen, was sie oft vernachlässigen, und zweitens, wie sie tatsächlich im Rückblick auf die wirkliche psychoanalytische Theorie, also vor allem die Freuds, aber nicht nur, die wirkliche marxische Theorie oder marxianische Theorie, um nicht gleich marxistische zu sagen, tatsächlich auch behandelt werden können. Und dasselbe gilt auch übrigens für die Dimension der internationalen Abhängigkeitsverhältnisse, wo die Dependenztheorie André Gunder-Franks und anderer oder Franz Fanons oder indische Autorin Samir Amin, der ist ja Ägypter. Spivak. Ne, also die haben da in der Tat ganz wichtige Vorgaben gemacht, die wir uns aber auch noch aneignen müssen. Ne, und in der Tat plädiere ich jetzt nicht dafür zu sagen, und wir gehen jetzt zum Klassenkampf zurück, sondern wir adressieren den Klassenkampf als Wichtiges. Und da hat der alte Engels, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Der Klassenkampf ist zwar nicht die einzige Kampfebene und Kampfform, aber er ist doch recht gewichtig im Unterschied zu anderen. Das kann man dann noch relativieren und konkreter diskutieren, aber Gewichtsfragen sind hier relevant zu stellen. Und es ist eben zu bearbeiten, dass der Klassenkampf in den konkreten Gesellschaften auch immer unter den Bedingungen der anderen Herrschaftsverhältnisse und der Widerstände dagegen und der Kämpfe dagegen zu führen ist. Dass also etwa der Geschlechterkampf und der Klassenkampf sich auch schon in den Gewerkschaften nicht auseinanderdividieren lässt, geschweige denn von dem Anspruch nach revolutionierten Verhältnissen. Ich erinnere nur an das Katalonien der 1930er Jahre und damit schließe ich für heute.
Ja? Meinst du das mit dem Begriff auf Hegel? Weil es ist so, solche Entscheidungen oder quasi Antagonismen oder so sind, ist ja auf jeden Fall muss eine sehr, sehr spezifische Interpretation von Hegel zu sein.
Ja, aber im Grunde ist das aus meiner Sicht die aktualisierte oder modernisierte Form des hegelischen Widerspruchs, was bei Ihnen unter Antagonismus läuft. Also die spezifische Materialität dieser Antagonismen, dieser Widersprüche, die wird von Ihnen nicht adäquat mitgedacht, sondern es wird tatsächlich, das Wort Logik kommt deswegen immer wieder bei Ihnen vor, gewissermaßen als allgemeine immaterielle Struktur begriffen. Und da bezieht sich dann genau darauf mein Einwand. Ja, ich schließe dann für heute.